Deutschlandfunk. Der Tag.
Na, da geht der Neuköllnerin doch das Herz auf. Promis singen den Klassiker der Black Firs zusammen, aber physical gedistanced quasi per Webcam. Riesenhit gerade im Netz. Schließlich müssen KünstlerInnen ja zusammenhalten in der Corona-Krise und auch sich selbst ein bisschen Mut zusingen. Jetzt, wo Konzerte abgesagt wurden, Museen, Opern, Theater alle geschlossen sind, kein Mensch weiß wie lange. Und über diese Ausnahmesituation, da spreche ich gleich mit einem Musiker. Wer ganz genau hingehört hat, er hat die Geige gerade gespielt im Fädelssong. Und gegen den Krisenblues wird gerade nicht nur angesungen, sondern auch angeklatscht. Immer wieder abends, auch und vor allem für die Pflegekräfte, die den Applaus schon lange verdient hätten. Und eine gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen. Wie ein Senioren- und Pflegezentrum in Brandenburg mit der aktuellen Situation, der Gefahr, dem Risiko auch umgeht. Auch darüber sprechen wir gleich. Der Tag am 3. April 2020 mit Sarah Zerback. Hi. Schauspieler, Schauspielerinnen, Tänzer, Tänzerinnen, Musiker, Musikerinnen, sie alle treten plötzlich nicht mehr auf, nicht mehr auf öffentlichen Bühnen zumindest, nicht mehr vor Publikum, sind ohne Engagements und ja, ohne Einkommen. Das betrifft mindestens die knapp 200.000 Menschen, die im vergangenen Jahr bei der Künstlersozialkasse versichert waren. Aber klar, das sind natürlich viel mehr, die in so einer Statistik dann auch gar nicht auftauchen. Und einer von ihnen, den es auf jeden Fall betrifft, das ist Christoph König. Musiker, studierter Geiger im Ruhrgebiet und in Frankreich hat er das profimäßig gelernt. Und er ist ein Teil des Quartetts Uvaga. Ein Projekt, das es schon viele Jahre gibt, das sich in der Festivallandschaft etabliert hat und das musikalisch so irgendwo zwischen Jazz und Klassik seine Nische gefunden hat. Jetzt habe ich eine Krefelder Nummer gewählt und erreiche Christoph zu Hause. Hi Christoph.
Hallo.
Hi. Du, ich weiß ja, normalerweise ist es gar nicht so einfach, dich so rund ums Wochenende ans Telefon zu kriegen. Dann bist du nämlich auf Tour und dein Terminplan ist doch wesentlich voller als aktuell. Ne? Wo wärst du denn eigentlich heute aufgetreten? Weißt du das?
Da muss ich ganz kurz gucken. Heute wäre ich tatsächlich nur privat unterwegs. Ich wäre letzte Woche im Ruhrgebiet unterwegs gewesen mit dem Volk von Kammerorchester Essen, mit denen wir zusammen gespielt hätten. Ich wäre in der Woche davor in Polen gewesen, genau, und dann zwischendrin im Theater Essen. Also da wäre ich schon auf jeden Fall viel unterwegs gewesen.
Ging jetzt irgendwie alles nicht mehr Corona-bedingt?
Ging irgendwie alles nicht mehr, nee.
Nee, echt doof. Du spielst ja nicht nur mit deiner Band zusammen, mit Uvaga, du komponierst aber auch, arrangierst, ne? Hast du da schon so einen Überblick, wie viel da jetzt so insgesamt einfach wegfällt?
Kannst du das? Ja, also erstmal quasi alles. Es gibt so, es ist noch so ein bisschen so eine Salamitaktik, die normal ist bei den Veranstaltern oder auch in Absprache mit uns, dass man erstmal bei allen Konzerten sagt, sagen wir mal, bis Mitte Mai ist schon alles abgesagt und man versucht so spät wie möglich abzusagen. Das machen eigentlich fast alle so, damit man eben noch retten kann, was noch zu retten ist. Mhm. Aber da sind jetzt, sagen wir, wenn man jetzt in finanziellen Ausfällen denkt, sind da schon viele, viele Tausende sozusagen schon verloren gegangen und praktisch so gut wie alle Aufträge. Muss man, also die Live-Konzerte sowieso und da wo ich arrangiere, als Arrangeur arbeite, da ist noch so ein bisschen was übrig geblieben, wo auch noch nicht ganz klar ist, wie es genau abläuft, ob es dann auch wirklich live gespielt wird, und damit hängt dann manchmal auch die Finanzierung zusammen. Also ist so, auch dieses zweite Standbein ist sehr wackelig geworden durch die Krise.
Das machst du so für Theater, Opernhäuser oder wie?
Für Theater, auch für andere Ensembles, die dann eben letztlich auch dann was live spielen. Ne? Also insofern ist es dann alles davon abhängig.
Ja, also einfach mal von jetzt auf gleich die Einnahmen zu verlieren, ist natürlich krass. Wie kommst du da jetzt über die Runden?
Also erstmal ist es, ja, also so ein paar Theater haben sich dazu entschlossen, oder in meinem Fall jetzt ist es bei einem Theater so, dass die dann auch immerhin für so ein paar Vorstellungen, die nicht stattfinden, trotzdem noch die halbe Gage bezahlen. Davon kann man aber nicht, also davon käme ich nicht über die Runde. Das sind eben städtische Theater, die das teilweise machen. Zum anderen hat man jetzt erstmal, finde ich, sehr großes Glück, ja, in Deutschland zu leben, in dieser speziellen Situation, muss man schon sagen, weil hier sehr schnell reagiert wurde. Und tatsächlich habe ich vor vor wenigen Tagen einen Antrag gestellt auf Soforthilfe. Da gab es jetzt eben so ein schnelles Programm. Und in NRW auch auf den ersten Blick erstmal sehr im Sinne der Musiker. Und das Geld ist sozusagen jetzt schon auf meinem Konto.
Ach krass, also diese Zuschüsse für Kleinunternehmer dann.
Genau, genau. Das ist erstmal so ein Moment, wo man sehr dankbar ist und sehr froh und denke, es läuft auch noch irgendwie vieles sehr, sehr gut und man bemüht sich wirklich, den Künstlern zu helfen.
Und das hat auch tatsächlich unbürokratisch bei dir geklappt, weil ich meine, ich habe gesehen, allein in NRW waren das 285.000 Anträge in dieser letzten Woche. Ne? Das ist ja der Wahnsinn, auch für die Ämter.
Also wie das gemacht wurde, das ist erstmal wirklich extrem beeindruckend. Also ich habe online was ausgefüllt. Es gab jetzt verschiedene Hilfsangebote auch von verschiedenen Verbänden. Und dieser offizielle mit der auch erstmal höchsten Summe, der war der unkomplizierteste von allen. Also man hat im Prinzip ein paar Häkchen gesetzt und seine Personalausweisnummer eingesetzt und die Kontodaten. Mhm. Und am nächsten Tag war dann die Bewilligung da und noch einen Tag später war dann wirklich auch Geld da. Und das finde ich erstmal sehr erstaunlich. Mhm. Man muss jetzt so ein bisschen auf den zweiten Blick sozusagen nochmal warten auch, weil im Moment ist noch so ein bisschen unklar. Man hat jetzt das Geld und das ist sozusagen bewilligt und es wird einem da erstmal so ein Vertrauensvorschuss eingeräumt, aber es ist noch nicht wirklich ganz klar, wofür man es benutzen darf. Also das kann sozusagen noch so eine kleine Falle werden und das ist auch in verschiedenen Bundesländern verschieden gehandhabt. Also es gibt auch sozusagen Leute, die es so verstehen, was momentan dazu geschrieben wurde, dass man eigentlich nur Betriebskosten abdecken darf und das wäre so für uns Solo-Selbstständige würde das bedeuten, letztlich, ja, man kann vielleicht eine Miete von einem Proberaum bezahlen oder so.
Aber dabei hast du ja auch eine normale Miete, ne? Und Essen
genau.
Auf dem Tisch.
Ja. Genau. Aber andererseits gibt es dann wieder andere, die interpretieren so, dass man sozusagen sagt, ich als Solo-Selbstständiger, der sozusagen von meinen eigenen Performance lebt und ich bin mein eigener Angestellter, also ich bin sozusagen für mich selber das wichtigste Kapital in meiner kleinen Firma und wenn ich verhungert bin, dann kann ich ja auch relativ schlecht Konzerte geben.
Das ist so.
Und insofern wird so interpretiert, dass man sich selber ein Gehalt auszahlen muss als Solo-Selbstständiger. Und ja, also das ist gerade noch unklar, aber ich bin da erstmal optimistisch.
Normalerweise bin ich da diskreter und frage nicht direkt nach Kohle, aber sind das diese 9.000 Euro oder von wie viel Geld reden wir da gerade jetzt?
Genau, das sind jetzt 9.000 Euro. Das ist erscheint erstmal als eine doch ordentliche Summe. Ist es auch. Es ist aber allerdings natürlich auch noch unklar, für wie lange die halten muss. Also insofern.
Drei Monate habe ich gelesen, ne?
Bitte?
3 Monate habe ich gelesen erstmal, aber kommst du so lange damit hin, ist ja die Frage, ne?
Und, genau, also ich komme jetzt 3 Monate damit hin. Also ich glaube, für viele ist es auch wirklich wahrscheinlich ein bisschen zu viel, ne? Also es hängt davon ab, ich habe eine nicht ganz billige Miete.
Du hast ja auch eine Familie, aber, ne? Bis Papa.
Mhm. Genau, ich hab eine dreiköpfige Familie. Meine Frau verdient allerdings jetzt auch noch ein bisschen. Kann passieren, dass sie auch auf Kurzarbeit gesetzt wird als Theatermitarbeiterin. Mhm. Wir kommen jetzt, für 3 Monate kommen wir da gut mit hin. Man weiß, man hat nur immer so eine Unklarheit im Kopf und weiß jetzt nicht, muss es vielleicht doch für viel länger reichen, weil später nichts mehr kommt und es noch länger dauert. Oder auch, also bei mir ist es eben auch so, bei uns Musikern, wir müssen uns immer so ein Polster auch für die Sommerpause zulegen, finanzielles, weil da ist dann eben auch mal 2 Monate gar keine Einnahme und dafür muss man auch so ein bisschen vorausplanen und so. Also, aber das geht dann, das wird schon irgendwie hinhauen, jetzt erstmal.
Ja, das hast du mir im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen erzählt, dass du im Prinzip sagst, also für dich und deine kleine Familie machst du dir jetzt noch gerade nicht die größten Sorgen, aber du bist ja auch super vernetzt, also Künstler unter sich, ne? Und da gibt es ja auch einige, denen geht es da schon nochmal anders.
Genau.
Was hörst du da so?
Also es gibt so, jetzt eben natürlich, man muss mal irgendwelche Vorgaben machen, wenn man so Geld ausgibt und es gibt halt so ein paar, die durchs Raster durchfallen. Und das sind vor allem jetzt von dem, was ich gehört habe, die Schauspieler, die haben halt immer so Verträge, dass sie zum Beispiel für eine Produktion in einem Theater eine Festanstellung haben, die sozialversicherungspflichtig ist. Mhm. Und die Bedingungen von dem Vertrag sind aber letztlich wie bei einem Freiberufler. Also es ist so eine, ja, nicht Scheinselbstständigkeit, es ist so eine Scheinanstellung oder Scheinanstellung kann man es nicht nennen, aber es ist so ein Angestelltenverhältnis, was aber immer nur befristet ist. Selbst wenn die, glaube ich, einen Drehtag haben für einen Tatort oder so, dann sind die für einen Tag lang sozialversicherungspflichtig angestellt. Das heißt, die gelten jetzt nicht als Freiberufler. Und die, nach dem, was ich bisher weiß, fallen die da komplett durchs Raster. Oder dann gibt es viele Musikerkollegen, die genauso wie ich eigentlich so den wichtigsten Teil des Einkommens freiberuflich erwirtschaften, aber auch noch unterrichten. Das machen sehr viele, ne? In der Musikschule. Noch eine feste Stelle, das hatte ich auch mal. Das Geld von der Musikschule reicht dann aber einfach nicht zum Leben. Und die fallen auch erstmal durchs Raster, weil die schon noch weiterhin Geld kriegen, aber natürlich nicht genug, um davon zu leben.
Ja, oder diejenigen, die vielleicht mit ihrer, also von ihrer Musik, von ihrer Kunst noch nicht so leben können und vielleicht nebenbei noch so kellnern müssen oder so, jetzt ist alles zu, ne? Das sind ja alles noch so Aspekte, die das verschärfen.
Genau, und es kann eben nicht jeder diese Bedingungen nachweisen, dass man genau die Hälfte der, also mindestens die Hälfte der Aufträge müssen eingebrochen sein, und im Vergleich zu einem bestimmten Referenzzeitraum muss auch die Hälfte an Einnahmen weggebrochen sein und so. Das passt bei den meisten und das ist auch richtig gedacht, aber manche fallen erstmal so durchs Raster durch und die müssen erstmal Hartz IV beantragen dann.
Ja, es ist natürlich bitter. Jetzt habe ich so gedacht, also viel freie Zeit zu haben, ist natürlich irgendwie so eine zweischneidige Sache. Das heißt aber ja nicht, dass man automatisch auch einen freien Kopf hat, ne? Gerade so als Kreativer, oder? Wie ist das denn bei dir?
Also vor allem hat man nicht unbedingt freie Zeit, denn man hat ja auch, falls man ein Kind hat, das zu Hause ist jetzt sozusagen auch noch, also Homeschooling macht jetzt gerade dann etwas mehr meine Frau, weil im Theater die offiziellen Ferien jetzt eingeleitet wurden. Und ich kann sozusagen tatsächlich gucken, wie es erstmal weitergeht, und einen freien Kopf, ja, das ist schwierig, das ist echt schwierig, muss man sagen. Das ist gerade, also gestern zum Beispiel, man setzt sich dann an den Schreibtisch und dann liest man irgendwo noch eine neue Schlagzeile oder irgendeinen neuen Facebook-Eintrag zum Beispiel. Zu dem gibt es eben sehr regen Austausch jetzt zu diesen Fördergeldern, wofür die genutzt werden können. Dann liest man irgendwas und dann fängt man an zu rattern, ruft noch einen an und fragt den und so. Dann ist schnell auch so ein Tag um.
Ja, klar. Das ist ja jetzt auch gerade so die Zeit, wo Künstlerinnen und Künstler darüber nachdenken, auch mal andere Wege zu nutzen. Also zum Beispiel Igor Levit, der geht ja rauf und runter in den Medien mit seinem Wohnzimmerkonzert jeden Abend um 19 Uhr, gestern dann aus dem Schloss Bellevue. Und ich weiß von euch, wir haben ja gerade auch mal so einen kleinen Einspieler gehört, ihr habt auch schon gestreamt, ne? Zusammen mit der Kölner Truppe, mit den Blackfurs.
Genau. Ja. Genau, das war ein urkölsches Projekt. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt traue zu sagen, dass wir eher Düsseldorf, also zum Teil Düsseldorfer sind. Ich glaube, das kann für viel böses Blut sorgen. Aber wir sind Köln sehr nah, emotional. Und wir haben da mitgemacht, weil wir mit dem SWDR-Funkhausorchester, mit dem haben wir letztes Jahr zusammengearbeitet und auch eine CD aufgenommen. Und da, von da haben uns Leute gefragt, da mitzumachen, und insofern ist auch der Draht da zu Köln da. Und das war so ein ganz schönes Projekt mit Blackfurs und vielen, vielen Kölner Künstlern und Künstlerinnen. Und saß dann jeder zu Hause, hat eine Spur bekommen und hat das dann aufgenommen. Und das wurde dann ganz toll zusammengebaut und ist sehr viral durchs Internet gezogen.
Ja, sogar in meiner Timeline ist es gelandet.
Sogar in deiner Timeline ist es gelandet, guck mal. Ja,
ja, und kannst du dir, oder könnt ihr euch als Band, als Uwaga, könnt ihr euch das vorstellen, da jetzt irgendwie verstärkt draufzusetzen, weil ja eben keiner weiß, wie lange diese Situation jetzt noch so anhält? Ist das irgendwie eine Option?
Also ich finde, solche Aktionen sind sehr schön als Geste so für die Leute, auch gerade wenn die verunsichert sind. Und das war jetzt, glaube ich, so das Ziel von dieser Aktion, dass man so ein bisschen Wärme da versprüht und so. Und insofern, wir machen auch sowas. Wir haben auch angefangen, schon ein Stück aufzunehmen zum Teil. Und das wird auch demnächst, werden wir das mal auf unsere Facebook-Seite setzen. Auf der anderen Seite bin ich da so ganz bisschen, ja, ich habe so das Gefühl, das gibt dann natürlich auch irgendwann so eine Übersättigung. Und auch, schwer das zu formulieren, aber es ist letztlich ja so, dass jetzt die Grundlage für Konzerte nicht mehr existiert und man jetzt nicht so ganz leichtfüßig dazu übergeht, trotzdem sozusagen einfach so weiterzumachen oder ein anderes Medium als vollwertigen Ersatz ansieht oder so. Ne? Also das ist, also
es lebt für beide Seiten schon auch von der physischen Präsenz.
Genau,
ne?
Und es ist so, dass ich habe schon von manchen Leuten die Stimmen so gehört, es erweckt so den Anschein, das nicht wirklich ein Problem jetzt für die Musiker besteht. Die machen halt einfach so weiter. Und das ist vielleicht so manchmal die falsche Botschaft. Also es ist natürlich ganz wichtig, präsent zu bleiben oder auch eben was zu geben, was den Leuten gut tut. Aber das verpufft auch so ein bisschen manchmal und ist natürlich auch, wird dabei so ein bisschen die Botschaft verschwiegen. Also es ist natürlich ein riesiges Problem, dass wir nicht mehr auf der Bühne stehen dürfen. Mhm. Und natürlich ist das ja auch unser Broterwerb, ne? Und das lässt sich tatsächlich durch YouTube-Videos nicht kompensieren. Bei Igor Levit dann vielleicht schon und bei einigen großen Leuten, die wirklich dann da so in die hohen Klickzahlen kommen, aber bei uns kommt da kein Geld zusammen. Ne? Und das ist letztlich auch mal ein Faktor, der dann irgendwie entscheidend ist.
Was hältst du denn dann von Aussagen wie der von Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin? Die ist ja eben für Kunst und Kultur zuständig. Und die hat jetzt im Interview noch mal in der Woche gesagt, dass sie überzeugt ist, dass die Szene eben nicht grundsätzlich in ihrer Existenz bedroht ist, dass sie Corona übersteht. Und sie meint, da hätte schon größere Angriffe auf Kunst und Kultur gegeben. Teilst du da diesen Optimismus?
Es ist ja erstmal kein Angriff, ne? Es ist ja, man kann ja sowieso niemandem die Schuld geben. Und andererseits, ja, wüsste ich jetzt nicht, welche größeren Angriffe es gegeben hätte. Das ist schon für uns Musiker, also ich habe sowas noch nie erlebt, ne? Ich glaube, das kann man nur vergleichen vielleicht mit einer Zeit im Zweiten Weltkrieg, dass wirklich die Grundlage dessen, was man macht, komplett erstmal außer Kraft gesetzt ist. Also da fällt mir jetzt kein Vergleichswert zu ein. Insofern, also es ist erstmal gut, dass sie das so sieht. Das kann ja auch Optimismus versprühen. Und das hängt ja auch direkt zusammen mit den Aktionen des Landes oder des Bundes, weil die letztlich nur dafür sorgen können, dass es nicht passiert, dass die Szene nicht komplett untergeht. Also insofern erstmal kann man so eine Aussage wohlwollend aufnehmen und denken, dann hoffen wir mal, dass die auch alles dafür tun, dass die Leute nicht alle irgendwie in der Pleite enden oder auch vor allem, was für uns halt ganz wichtig ist, dass die ganzen Clubs und Festivals und Konzertspielorte, dass die auch überleben, ne? Weil ohne die können wir dann, wenn ich jetzt privat durchkomme, dann habe ich nichts davon, wenn es keine Festivals mehr gibt und keine Konzertorte mehr. Mhm. Und da weiß man einfach nicht, wie es ausgeht, ne?
Ja. Ja, deswegen, Optimismus ist gut, aber da muss natürlich dann auch eine Aktivität hinterstehen oder ein Support, ne?
Genau. Also der ist aber bisher auch deutlich erkennbar da. Insofern ist der Gesamteindruck da gut.
Mhm. Ja, hör mal, dann sage ich mal so, optimistisch blicken wir in die Zukunft, aber solange Uwaga jetzt und du eben noch nicht in Clubs und auf Konzerten irgendwie zu hören sind, sondern halt nur im Radio oder im Podcast, da dachte ich mir, müssen wir ja vielleicht gar nicht groß beschreiben, was ihr da eigentlich für eine Mucke macht, sondern wir könnten noch mal lieber ein paar Takte spielen, oder?
Sehr gerne, selbstverständlich.
Dann machen wir das mal und ich sage erstmal schon mal danke, Christoph, fürs Gespräch.
Vielen Dank, Sarah, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch, ciao.
Okay, tschüss.
Thank you.
Wir machen weiter quasi mit dem Kontrastprogramm hier. Also es geht immer noch um Corona, aber jetzt um einen Beruf, der in der Krise ja systemrelevant ist, wo mehr zu tun ist als weniger und das ganz nah am Menschen. In der Pflege, in der Arbeit also mit alten oder kranken Menschen, da wo Social Distancing oder Physical Distancing eben nicht geht und das Risiko dementsprechend hoch ist. 3,5 Millionen Pflegebedürftige gibt es in Deutschland, mehr als 14.000 Pflegeheime und nochmal fast genauso viele ambulante Pflegedienste. Und auch das ist eben die Nachricht der vergangenen Tage, dort häufen sich sowohl die Zahl der Infektionen als auch die Zahl der Todesfälle, wie in Wolfsburg zum Beispiel. Und das alles mit knappen Ressourcen und mit der Sorge, dass es einfach hinten und vorne nicht reichen könnte. Mit Schutzmasken, Ausrüstung, aber auch mit Personal. Über all das kann ich jetzt sprechen mit gleich zwei MitarbeiterInnen aus dem Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg. Mit Norbert Fröndrich, dem Geschäftsführer, und mit Patricia Busack, Pflegedienstleiterin ist sie und zuständig für ca. 75 MitarbeiterInnen. 132 Plätze gibt es dort und 120 Betten für die Langzeitpflege. Das mal so zur Einordnung. Und ein Hallo nach Brandenburg.
Hallo.
Hallo, grüß Sie beide. Frau Busack, jetzt fangen wir beide erstmal an mit dem ganz praktischen Teil auch Ihrer Arbeit. Jetzt habe ich gehört, Sie haben tatsächlich gerade den ersten Corona-Fall im Haus bemerkt. Das ist eine Bewohnerin. Wie geht's der?
Aktuell geht es der Bewohnerin laut Krankenhaus gut und ja, ist in der Genesungsphase.
Okay, die ist also dann wieder ins Krankenhaus verlegt worden, da kam sie eigentlich auch her, ne?
Richtig, also sie war 3 Tage lang circa im Krankenhaus und kam am 27. wieder zurück zu uns. War da, sag ich mal, auch also wesensverändert. So haben die Mitarbeiter das so geschildert und auch die Dokumentation gibt es so her. Hatte aber dort auch keine Infektionszeichen, keine Erkältungssymptomatiken. Ist dann aber im Verhalten her, ja, entgleist Richtung Blutzucker. Sie ist Diabetikerin. Mhm. Und wo der Rettungsdienst dann eingetroffen ist, fing sie leicht an, ja, so eine leicht brodelnde Atmung zu entwickeln. Und daraufhin haben die im Krankenhaus, davon gehen wir aus, einen Abstrich auch gemacht.
Und dann tatsächlich getestet dort im Krankenhaus?
Und tatsächlich wurde sie getestet, ja. Und das Ergebnis ist dann auch positiv bestätigt worden.
Und lässt sich da die Infektionskette nachvollziehen, also wo die Bewohnerin sich auch angesteckt hat?
Nein. Können wir nicht nachweisen. Alles, was wir sind, als Vermutungen. Aber Nachweis gibt es da nicht.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber das klingt schon danach, als sei das eben auch ein verstärktes Risiko. Ne? Also aus dem Krankenhaus raus, in die Pflegeeinrichtung rein, also gerade in diesen Zeiten jetzt.
Auf alle Fälle ist es ein großes Risiko, weil im Krankenhaus ist Publikumsverkehr einfach auch viel, viel größer als hier bei uns in einer Pflegeeinrichtung. Mhm. Und da ist auch, ich sag mal, die Ärzte, die Pfleger, die wechseln ja dort eben doch vermehrt. Und wir haben ja unser festes Personal auch in den Bereichen. Und dann ist es da schon ein sehr großes Risiko, weil wir haben, wie gesagt, 100% haben wir hier die Pflegebedürftigen, die hochbetagten Bewohner, die einfach hier geschützt werden müssen. Uns würde es einfach helfen, wenn Entlassungen, Rückverlegungen, wenn die Bewohner natürlich vorher getestet werden und nicht so zurückverlegt werden und wir im Unwissen sind und dann ja das große Erwachen dann kommt.
Ja, zumal bei Ihnen im Haus ja ein ganz striktes Besuchsverbot gilt, wie in anderen Pflegeeinrichtungen auch bundesweit. Ist es denn so, dass es bei diesem Einzelfall bislang geblieben ist, Sie dadurch die Maßnahmen verhindern konnten, dass das ja zu weiteren Ansteckungen kommt?
Ja, also aktuell der Fall, wie überall, haben wir auch striktes Besuchsverbot. Also klar, wir machen Einzelfälle, gerade über Palliativrichtung, wo wir Einzelfallentscheidungen machen. Aber zu diesem Zeitpunkt in diesem Bereich gab es keine Ausnahmen. Und es sind auch alle Bewohner dort gesund, keine Erkältungssymptomatiken bei anderen Bewohnern, auch nicht bei Mitarbeitern. Deswegen, also es war im Wohnbereich oder ist im Wohnbereich sehr unauffällig alles.
Okay, das ist also die Seite der BesucherInnen. Mhm. Aber natürlich, ihr Job lässt sich nicht aus der Distanz machen. Ne? Sie sind da ganz nah am Menschen. Das heißt, so von den Tätigkeiten an sich, also Fiebermessen etc., lässt sich da irgendwas an den Arbeitsabläufen überhaupt umstellen oder versuchen Sie einfach so gut wie möglich sich so zu schützen? Aber Sie müssen im Prinzip das Gleiche machen wie vorher auch. weil es gar nicht anders geht.
Also natürlich können wir da irgendwo keine Abstriche machen. Wir sind weiterhin eng am Bewohner dran. Mhm. Auch die pflegerischen Maßnahmen werden wie vorher auch durchgeführt. Da gibt es keine Änderungen. Das Einzige, wo wir speziell jetzt auch darauf verweisen, ist natürlich auch auf die Basishygiene. Die war vorher schon A und O. Also das hat sich da auch nichts verändert.
Und zusätzlich sind natürlich jetzt Schutzmaßnahmen gerade auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geboten. Gleichzeitig wissen wir, die sind überall knapp in Deutschland. Mhm. Ne? Wie regeln Sie das? Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiterinnen?
Unsere Mitarbeiter aktuell haben die bei der Grundversorgung längeren Kontakt mit dem Bewohner, die Mund-Nasen-Schutzmasken auf.
Da haben Sie tatsächlich noch welche ergattert.
Da konnten wir, also glücklicherweise hatten wir auch noch welche. Mhm. Natürlich bei uns genauso diese Knappheit, diese nicht bekommen. Also wir haben bestellt, aber es kommt einfach auch nichts nach. Da sind wir aber gerade oder haben Aufruf gemacht über selbstgenähte Nasenschutze, die wir auch bekommen haben. Und wir probieren uns da auch selbst weiterhin zu behelfen. Mhm. Und ja.
Muss man schon kreativ werden gerade.
Man muss gerade sehr kreativ werden.
Und sicherlich ja auch beruhigen, oder? Also mit was für Sorgen und ja vielleicht auch Ängsten wenden sich denn Ihre MitarbeiterInnen da an Sie?
Natürlich, also auch bei uns, unsere Mitarbeiter sind natürlich auch verunsichert. Wir probieren natürlich als Leitungsposition, als Bereichsleiter, Geschäftsführung, Teamleiter, da auch Ruhe zu bewahren und auch zu informieren und auch dort die Angst, sagen wir mal, ein bisschen zu nehmen, aber die Unsicherheiten sind auch klar auch bei unseren Mitarbeitern.
Und gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sagen, also ich habe da eine ganz große Unsicherheit, ich kann unter den Umständen gerade nicht arbeiten, um mich persönlich zu schützen oder auch, weil ich vielleicht sage, ich muss mich um die Familie kümmern oder so. Kommt das bei Ihnen auch vor?
Es gibt klar Einzelfälle, das sind aber wirklich nur Einzelfälle, aber die meisten Mitarbeiter sind da und machen ihre Arbeit oder ihren Job genauso wie vorher.
Und gibt es Angehörige, die sich das vielleicht nie haben vorstellen können, dass sie das selber irgendwie tun, aber jetzt sagen, unter dem Risiko, was natürlich gerade einfach da ist, wenn viele Menschen auf engem Raum leben, ne, so sehr man sich bemüht, das eben zu minimieren, da holen wir unsere zu pflegenden Angehörigen nach Hause. Gibt es solche Fälle?
Nee, aktuell gar nicht. Wo das anfing, so in der Presse auch natürlich bekannt zu werden, da brauchte man viel auch Geduld und auch Einfühlungsvermögen und auch viele Gespräche, damit man den Angehörigen das einfach auch verständlich macht, dass das aktuell eine Situation ist, wo es einfach auch besser ist, nicht wirklich in Kontakt einfach zu treten. Die meisten, die verstehen das, sind da auch sehr rührend und sind auch sehr kreativ und fangen an, auch Briefe zu schreiben für ihre Angehörigen. Und das nimmt dann das Personal dann unten auch entgegen.
Okay, das klingt, Frau Busack, unterm Strich so, als würden Sie versuchen, das Beste aus einer ganz schwierigen Situation gerade zu machen.
Ja, auf alle Fälle ja.
Frau Busack, dann möchte ich an der Stelle erstmal vielen Dank sagen, dass wir sozusagen an die Basis gucken konnten, dass Sie mal aus Ihrem Alltag auch geschildert haben und würde jetzt ganz gern mit dem Geschäftsführer Ihres Hauses weitersprechen, Norbert Fröndrich. Hallo Herr Fröndrich, ich grüße Sie.
Jo, hallo,
ich grüße Sie. Jetzt haben wir heute Morgen zum Beispiel im Deutschlandfunk ein Interview gehört mit dem Pflegebeauftragten Andreas Westerfellhaus und der sagt ja, also dass die allermeisten der Einrichtungen, der Pflegeeinrichtungen in Deutschland eben keine Corona-Fälle erlebt haben und das sind über 14.000, das sei das Ergebnis von gut durchdachten Schutzmaßnahmen. Können Sie das bestätigen? Gibt es die?
Also meine Auffassung dazu ist, die Altenpflege arbeitet schon seit vielen, vielen Jahren im Krisenmodus. Das heißt, mit einem ganz bestimmten geringen Personalschlüssel, aber mit einer hohen Qualität und ich sag mal auch Hygiene, das spielt bei uns immer schon eine Rolle. Das heißt, wir sind in diese Krise erstmal gut vorbereitet reingerutscht. So würde ich das bezeichnen. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Maßnahmen, die wir zusätzlich jetzt bekommen haben oder umgesetzt haben, sondern wir sind in diese Krise gut reingerutscht, weil wir schon lange im Krisenmodus sind und gerade auch Hygiene bei uns in den Einrichtungen eine große Rolle spielt.
Und auch so Pandemiepläne oder?
Ja, natürlich, das ist auch immer, wir haben ja, ich sag mal, regelmäßig die Infektionen, natürlich treffen die auch in der Vergangenheit oder haben in der Vergangenheit auch immer die Älteren getroffen. Also heißt also, das ist eigentlich jedes Jahr unser Thema. Jetzt Corona ist vielleicht eine andere Dimension, aber das ist in jedem Jahr schon unser Thema, sodass wir auf eine, ich sag mal, auf so ein Virus schon reagieren. Also den Norovirus haben wir, ich sag mal, regelmäßig in den Einrichtungen, werden andere Einrichtungen bestätigen, MRSA in Einrichtungen. Das heißt, wir können schon gut damit umgehen.
Ja, das klang bei Frau Buser gerade ja auch so durch, ne, bis zu dem Punkt, wo es dann eben um Schutzmasken geht, etwa um auch Testkapazitäten. Also wir haben es jetzt an dem einen Beispiel geschildert bekommen, wo der Test eben dann doch sehr spät kam. Wie sieht es denn da bei Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus? Bestehen da Möglichkeiten, die regelmäßig testen zu lassen?
Da gibt es eine ganz klare Aussage, also auch vom Gesundheitsamt, dass weder unsere Mitarbeiter, also ich habe ja Verantwortung für zwei Gruppen, also für die Hochrisikogruppe, die wir von Anfang an haben und die nach 14 Tagen Beginn der Krise dann so langsam mit den ersten Toten in Deutschland in den Fokus der Politik gerückt ist, aus meiner Sicht. Vorher sind ja Pflegeeinrichtungen sind ja vorher ja nicht wahrgenommen worden, haben ja in der Presse, in der Öffentlichkeit ja keine Rolle gespielt. Also ich habe ja diese zwei Gruppen, dass ich für meine Mitarbeiter natürlich Sorge habe und natürlich für die Bewohner. Und da gibt es eine klare Aussage des Gesundheitsamtes, des Örtlichen, dass Tests hier nicht stattfinden. Also auch nicht vorsorglich. Ja, nehmen wir so zur Kenntnis.
Richtig finden Sie es aber nicht, höre ich daraus.
Naja, wir hatten ja eine Bewohnerin, die jetzt im Klinikum liegt, auf dem Wohnbereich. Und da haben die Mitarbeiter das schon eine große Sorge um sich selbst auch und auch für die Familie. Und sagen, haben wir uns angesteckt oder nicht? Und die Aussage war eben, da keine Symptome vorliegen, werden die nicht getestet. Und dann haben wir beschlossen oder entschlossen vom Unternehmen, haben wir gesagt, kann man die testen? Ja, im MVZ ist es möglich. Wir gehen in Vorleistung, wir wissen noch nicht, ob wir es erstattet bekommen. Und die Mitarbeiter, die es wollten aus dem Wohnbereich und meinten, sie hatten unter Umständen Kontakt oder Pflegekontakt zu der Nachbarbewohnerin oder zu der Bewohnerin, die haben diesen Test in Anspruch genommen. Mhm. Das haben wir dann also veranlasst.
Und dann auch selbst finanziert, nehme ich an.
Genau.
Mhm. Das ist dann die Konsequenz.
Wir hoffen, wir kriegen es noch erstattet, aber wir müssen natürlich erstmal Vorleistung gehen.
Mhm. Das kratzt ja an ganz wichtigen Fragen. Also wenn Sie hören, Sie selber sind natürlich auch besorgt, Sie hören Ihre MitarbeiterInnen, die sind besorgt. Was tun, wenn Personal dann sozusagen zur Arbeit aufgefordert werden muss, ohne dass man garantieren kann, dass da angemessen getestet, ne, geschützt wird? Also wenn ich höre, Sie müssen da ja auch schon auf selbstgenähte Masken ausweichen und so. Das ist ja eine grundsätzliche Frage, die Sie sich ja auch stellen, wie lange sich da tatsächlich noch der Betrieb ja aufrechterhalten lässt. Was ist da Ihre Antwort?
Tja, wir hoffen einfach, also wir sind erstmal sehr froh, dass die Mitarbeiter so bei uns sind. Wurde ja vorhin schon kurz gesagt, der ein oder andere ist dann doch ins Krank gegangen, was ich menschlich völlig nachvollziehen kann. Mhm. Wenn der Mitarbeiter über 60 ist, sagt, ich gehöre zur Risikogruppe, ich halte es nicht mehr aus, ich bin total unsicher, ich kann nicht mehr. Das sind jetzt Vereinzelte, aber ja, menschlich volles Verständnis aus meiner Sicht. Ich würde sie eher noch motivieren und sagen, dann ist es so. Mhm. Das heißt, wir arbeiten jetzt natürlich schon noch angestrengter, weil auch nicht mehr alle Mitarbeiter da sind, aber wir leisten das noch. Sollten mehrere Mitarbeiter ausfallen oder die wir jetzt getestet haben, da gibt es ja nicht aus, welche positiv seien, dann wird es eng. Ich hatte es ja gesagt, wir kennen den Krisenmodus, aber wenn der jetzt überschritten wird, daher, ich will nicht in die Vergangenheit jetzt, aber wir waren ja, die Pflege war ja immer schon unterbesetzt, zu eng besetzt und wir können das jetzt abfangen, aber wenn mehr Mitarbeiter fehlen sollten, dann haben, und das macht mir natürlich ernst große Sorge. Also einmal, weil ich dann nicht wüsste, wie ich meine Bewohner versorgen soll. Und das geht schon in unseren Köpfen so drin, das kriegt man ja nicht raus. Also wir wollen ja auch ja nicht schwarz malen. Aber wir haben das natürlich im Kopf und sagen, hoffentlich halten die Mitarbeiter durch, hoffentlich haben wir nicht mehr Fälle, hoffentlich müssen wir nicht einen Bereich irgendwie unter Quarantäne setzen. Wir haben ja nicht die Mittel, wir haben ja diese Masken ja nicht, also die fehlen uns ja, die Schutzkittel, das liegt uns ja nicht vor. Und da hätten wir uns wohl gewünscht, dass die Pflege von vornherein irgendwo auch in den Fokus rät und man sagt, wir versuchen alles, um euch auszustatten. Also es wird ja gesagt, aber es kommt eben bei uns ja nicht an.
Das ist jetzt ja ganz aktuell sozusagen, tagesaktuell, dass die Bundesregierung sagt, wir bilden jetzt einen Beschaffungsstab, wird der genannt. Es wird da umstrukturiert, damit Konzerne eben sofort damit beauftragt werden können. Aber ist natürlich klar, die Frage, wie schnell kommt das bei Ihnen an? Und eine zweite Sache ist, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, also natürlich die Missstände in der Pflege, die es schon lange gibt. Da wird jetzt auch versucht nachzujustieren, beziehungsweise die Debatte darüber, die ist jetzt auf jeden Fall in der Öffentlichkeit. Mhm. In anderen Berufen bekommen Sie in der Krise ja zum Beispiel Gefahrenzulagen. Mhm. Jetzt will der Gesundheitsminister einen Bonus für Beschäftigte in der Pflege. Was wäre denn da angemessen?
Also ich sag mal, zum einen würde ich auch selber sagen, wir haben jetzt zum April eine Lohnerhöhung vorgesehen und wir haben das sehr intensiv diskutiert mit dem Betriebsrat und mit allen, die im Unternehmen sind, und wir haben uns entschieden, die Lohnerhöhung im April durchzuführen. Das ist eine riesen Herausforderung, weil wir natürlich auch Einbrüche haben, wir haben die Tagespflege geschlossen, so weiter betriebswirtschaftlich. Wir haben das trotzdem gemacht, weil wir haben was Besseres als unsere Wertschätzung über die Lohnerhöhung, die Mitarbeiter zu nehmen, können wir jetzt nicht machen.
Also stemmen Sie aber aus Bordmitteln, ne? Also das ist sozusagen ohne jetzt...
Das sind unsere Mittel, und natürlich könnte ich mir einen Bonus absolut vorstellen, sollte sofort passieren, weil die jetzt hier ackern, die haben das super verdient, schon vorher natürlich. Und was ich mir vorstellen könnte, also ich würde natürlich pro Monat nicht unter 500 Euro, sag ich mal, also für mich ist das mindestens 500 Euro wert jeden Monat. Und dann haben wir ja noch einen Unterschied Lohngefälle in den einzelnen Ländern, so was ich sage, ich möchte eigentlich, dass es hier in den neuen Ländern oder in den Ostländern noch deutlich nach vorne geht.
Und können da so Solidaritätsbekundungen, wie wir sie jetzt im Moment regelmäßig abends hören, Menschen klatschen auf Balkonen, feuern Sie da ja auch an und unterstützen Sie, können die was bewirken oder was halten Sie von denen?
Gut, ich habe mich ja mit dem Schreiben an Herrn Spahn gewandt. Ich habe ja auch an unsere Landesministerin, an Frau Nonnemacher geschrieben und habe denen auch in meinem Brief reingeschrieben. Das Klatschen ist in Ordnung. Ich glaube, das ist auch eine gute Geste von denen, die das auf den Balkons machen. Es hilft uns nicht. Wir brauchen ganz konkrete Hilfe. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Aktion zum Beispiel auch der Bundesminister startet und sagt, ich organisiere Tablets für alle, für die Häuser. Dann könnten doch die Bewohner, ich sag mal, auch den Kontakt zu den Angehörigen über diese Tablets so. Wir brauchen kleine Sportgeräte, Bewegungsgeräte für die Zimmer. Also wir könnten auch relativ schnell auch helfen, finde ich. Oder die Kassen sagen uns, das ist klar, ist gebongt, ihr könntet kaufen im Rahmen der Corona-Krise, ihr kriegt es bezahlt. Also ich sag mal, das wären jetzt so die Kleinhilfen, die Soforthilfen, die auch funktionieren würden. Und dann eben, dass man sagt, jetzt ist die Pflege das nächste große Thema und es wird nicht auf die lange Bank geschoben. Insofern in Ordnung, wenn geklatscht wird, aber das nehmen wir auch zur Kenntnis, gute Geste, aber ist jetzt aktuell so für uns nicht hilfreich, und die Mitarbeiter, wie gesagt, man muss ihnen einfach auch die Ängste nehmen und sie begleiten und unterstützen, dass sie weiter ihren wichtigen und tollen Job machen.
Und Sie selbst, könnte ich mir vorstellen, brauchen ja nicht zuletzt auch eine Rechtssicherheit, ne? Also das ist ja nicht zuletzt auch eine Frage der Haftung. Da haben Sie aber noch keine Antwort auf diese Frage, ne? Wer sozusagen dafür gerade steht, wenn Sie da jetzt Entscheidungen treffen müssen und abwägen müssen, ne? Wen Sie jetzt noch sozusagen unter welchen Bedingungen auch beschäftigen können.
Tja, das schwingt auch so ein bisschen über uns, wo wir sagen, hoffentlich machen wir alles richtig, hoffentlich machen wir nichts falsch, hoffentlich ist nachher im Nachweis auch alles so dokumentiert, dass das alles korrekt gemacht wurde. Natürlich schwebt das über uns und wir sind eben bemüht, das, na klar, möglichst gut zu machen, das ist ja logisch, weil wir haben ja Bewohner, die das einfach verdient haben, ja, und die jetzt nicht, ich sag mal, die den Wohlstand in Deutschland geschaffen haben, die den nach dem Krieg aufgebaut haben und jetzt eine Krise erfahren und sagen, ach du meine Güte, der Staat kann uns auf einmal ja nicht mehr richtig helfen. Wir haben aber dazu beigetragen, dass er da steht, wo er jetzt steht. Also das, glaube ich, ist schon für diese Menschen nochmal eine andere Erfahrung, die sie jetzt auch nochmal machen.
Herr Frühnrich, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und auch an Frau Busack nochmal vielen Dank und Ihnen alles Gute, bleiben Sie alle gesund und tapfer.
Ja, danke.
Trotz allem. Tschüss, danke.
Schön gesund bleiben.
Ja, ich gebe mir Mühe, Sie auch. Tschüss. Der Tag am 3. April 2020 war das, heute mit Sarah Zerback. Und was soll ich sagen? gibt uns Feedback, schickt uns Mails gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Hören, schönes Wochenende und bis zum 6. April, dann geht's hier weiter mit der Tag.